Der Willi hat mich gebeten, noch kurz zwei Dinge zu sagen. Das eine, wir werden auch in den nächsten Vierteljahren miteinander reden, aber durch meine Einarbeitungszeit weiß ich nicht, was alles auf mich zukommt und dachte, es wäre nicht so gut. Wir machen jetzt Termine für Samstagabend aus und meine neue Dienstsituation zeigt, das geht gar nicht so gut und das wollen wir ein bisschen abwarten. Und dann für das letzte Quartal eher wieder Termine machen, wenn ich weiß, wie es läuft. Das ist nicht zu erwarten, dass ich in den neuen beiden Dienststellen samstags ran muss, aber wir müssen erst mal gucken, wie es läuft, das eine. Und das Zweite, weil ich den Dennis Lieske eben jetzt auch seit 4,5 Jahren kenne, vielleicht noch zwei Dinge zu ihm zu sagen. Als ich hier nach Gelnhausen kam, habe ich den Dennis Lieske kennengelernt, ihn so alle 4, 6 Wochen getroffen bei den Pastorentreffen. Er hat damals mit seiner Ausbildung begonnen, die jetzt weiterführt, weil es nicht möglich ist, bei den Nazarenern die Ausbildung fertig zu machen, wie es mal versprochen war. Und deswegen diesen nächsten Schritt in Korntal, um dort seine Ausbildung, wie sie von Anfang an geplant war, auch abzuschließen. Ja, das ist der Hintergrund dieses weiterführenden Studiums. Und ich habe Dennis in verschiedenen Seminaren bei mir gehabt und ihn immer wieder getroffen, mit ihm zu tun gehabt. Und ich würde sagen, nein, ich sage, ich habe in den letzten 20 Jahren in meiner Leiterschaftsausbildung, die ich gemacht habe bei Jugend für Christus, bei ACF und jetzt bei Nazarenern, kaum einen jungen Mann, einen jungen Pastor kennengelernt, in dem ich so viel Potenzial gesehen habe. Und das steckt in ihm drin. Er ist ein demütiger junger Mann, er hat ganz großes Potenzial, er hat eine ganz natürliche Freundlichkeit, eine Ehrlichkeit, eine Authentizität, wie sie einem selten begegnet. Und ich schätze den Dennis. Und als ich Anfang des Jahres gehört habe, dass wir als Kirche mehrere offene Stellen haben, und der Dennis sagte, ja, ich suche was, aber da gibt es bis jetzt noch keine Angebote, da habe ich gedacht, ich fasse es nicht, ja. So einen Mann lässt man nicht gehen. Aber jetzt sind wir ein Stück weiter und ich wollte euch viel Mut machen, euch darauf einzulassen. Und ich bin erinnert worden an Timotheus, der unter Paulus geführt wurde. Dennis hat ja schon pastorale Erfahrung in Hanau, hat ja dort eine Pastorenausbildung gemacht, wenn man so will, ja, Studium und praktische Dinge, die zu tun sind, vielleicht nicht so umfassend, wie das möglich gewesen wäre, eben doch unter Jonathan Lehmann, ein sehr erfahrener Mann in der Gemeindearbeit, der ja die Gemeinde auch vor 4 Jahren übernommen hat und der viele, viele Erfahrung hat. Und ich bin an einen Brief von Paulus an Timotheus erinnert worden, wo er diesem jungen Nachwuchsprediger schreibt. Und er schreibt in Vers 14 des ersten Timotheusbriefes, Kapitel 4, an Timotheus, an diesen jungen Mann: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung der Ältestenschaft. Ich weiß nicht, ob Dennis Gnadengaben, die er hat, unter solchen Umständen verliehen wurden, aber sie nicht zu vernachlässigen, sondern zu fördern. Dafür braucht dieser junge Mann auch ein gutes Umfeld. Und ich glaube, das könnte hervorragend mit euch zusammenpassen. So, Willi hat den Vorschlag gemacht. Leute, betet für den Dennis, für die Führung Gottes, denn die besten menschlichen Ideen taugen nichts, wenn es nicht in Gottes Plan ist. Und meine Hoffnung, wir werden auch dafür beten, ist, dass ihr eins werdet durch die Führung des Heiligen Geistes und entdecken dürft miteinander, was Gott plant und dann auch diese Entscheidung einmütig treffen könnt in Bezug auf diese Möglichkeit, die für diese Gemeinde so schnell und plötzlich entstanden ist. Und das ist schön zu sehen, da freue ich mich für euch. Entschuldigung, ich habe einen kleinen Frosch, aber der geht bestimmt gleich weg beim Reden. Ich weiß nicht, wie es euch am Jahresanfang ging, als ihr wahrscheinlich die Jahreslosung entdeckt habt, die ja über dieses Jahr gestellt wurde. Und also da ist mein Herz richtig aufgegangen. Ich habe das schon im Oktober oder was gelesen und mir echt ein abgefreut, ein Keks gefreut, wie eine ehemalige Kollegin von mir gesagt hat, über diesen Text, weil er mein uneingeschränktes Ja und Amen hat, ein neues Herz und einen neuen Geist. Was wünsche ich mir das so sehr, obwohl ich doch weiß, wie ihr sicher auch, dass man das mit der Entscheidung für Jesus in sein Leben hineinbekommt. Und doch gibt es so eine Grundhoffnung und Sehnsucht danach, dass doch Gott noch mehr Raum in unser Leben hineinbekommt. Und Immer wieder denke ich über diesen Text nach und jetzt so mitten im Jahr dachte ich, es gibt zwei gute Gründe, die Jahreslosung nochmal aufzugreifen. Das erste, weil wir Pfingsten feiern und da passt dieser Text natürlich wie die Faust aufs Auge, oder? Die Verheißung auf dessen, was wir im Grunde erlebt haben und heute, womit wir leben können. Und das zweite ist, dass es schon seit vielen Jahren eine Marotte in meinem Leben geworden ist, nicht nur am Jahresanfang über die Jahreslosung zu predigen, sondern das in Mitte des Jahres zu tun, nochmal daran zu erinnern und auch meistens am Ende des Jahres das nochmal zu tun, weil ich der Überzeugung bin, dass die Schrift uns hier auffordert, dass Gottes Wort reichlich unter uns wohnen soll und dass wir uns immer wieder mit beschäftigen sollen und dass es eine sehr gute Sache ist, wenn wir einen Bibeltext nicht nur einmal gepredigt bekommen, lesen und anschauen, sondern es immer wieder tun, uns immer wieder damit beschäftigen. Ich weiß nicht, welche Predigt ihr oder welches Thema ihr in diesem Jahr zweimal hört. Wahrscheinlich kaum etwas, aber es lohnt sich, manche Texte immer wieder zu hören und neu darüber nachzudenken und tiefer darüber nachzudenken. Und das möchte ich mit euch heute mitten im Jahr an diesem Pfingsttest tun über diese Jahreslosung. Aber gehen wir zurück zu diesem Zusammenhang, den der Willi uns vorgelesen hat aus Hesekiel 36, der uns sehr deutlich hineinnimmt in die Situation, in dem diese Verheißung damals gegeben wurde. Und das ist mein erster Punkt, ein neues Herz und ein neuer Geist für das Volk Gottes. Der Prophet Hesekiel wurde während seiner Dienstzeit ungefähr knapp 600 vor Christus mit 10.000 anderen seines Volkes in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Eine ziemlich weite Strecke. Deportiert, muss man sagen. Er lebte sozusagen seinen Dienst als Priester, als Pastor des Volkes, als Prophet, mitten in dem zutiefst ausgerichteten Vollzug des Gottesgerichtes an seinem ungehorsamen Volk. Das Volk war geschlagen und zerschlagen, ihr Land war besetzt, der Großteil weggeführt, dazu gehörte Hesekiel. Und es gab überhaupt keine Aussicht auf Frieden, gar keine Hoffnung. Und in diese Situation hinein spricht Hesekiel, der selbst in der Gefangenschaft weg, weit weg von zu Hause war, zu seinem Volk. Und er verspricht in dem Namen des Herrn Rettung in einem so umfassenden Maß, dass die Menschen damals das mit Sicherheit kaum zu glauben vermochte. Fällt mir gerade so spontan ein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gepackt habt für eine Reise in einer kalten Jahreszeit hier in Deutschland, für eine Reise, die euch in tiefste Hitze führt. Ich war mit Jugend für Christus einmal in meinem Leben in Taipeh. Das liegt auf der anderen Seite der Welthalbkugel. Also wenn wir Winter haben, haben die Sommer. Und ich musste packen. Da brauchst du sehr viel Glaube, dass du keine Wollpullover einpackst. Und gerüstet bist für große Hitze. Das ist echt herausfordernd. Und ich glaube, so noch viel herausfordernder ist es, wenn du Gefangenschaft, Depression erlebst, wenn du Bedrängnis erlebst. Und dann kommt da einer und sagt, das wird alles gut. Hesekiel spricht von Heimkehr, mit Leuten, die eben gerade deportiert wurden. Er spricht von wirtschaftlichem Wohlstand. Alles war zerstört und war kaputt. Schauen wir heute mal nach Syrien, dann haben wir ungefähr eine Idee, was das bedeutet, wenn einer dort von Wohlstand reden würde. Da ist nicht ein Stein auf dem anderen, da ist alles nur Schrott. Von Wiederaufbau und ein erneutes Wachstum des Volkes. Er spricht von Frieden. Und zwar von einem Frieden, der sie wegführt von ihrer innewohnenden Gottlosigkeit, die ja in diesem Volk Gottes zutiefst verankert war. Das sind sie, das Volk Gottes, und haben mit ihrem Herrn so wenig zu tun. Er verheißt ihnen Abkehr von ihrem Götzendienst, Befreiung von Hohn und Spott anderer Nationen. Aber die Spitze seiner Rettungstat, die Spitze Gottes Rettungstat, ist das, was wir als Jahreslosung haben über dieses Jahr. In Kapitel 36, Vers 26. Was alles anders macht, als es je zuvor war. Und so heißt es in diesem Text, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. John MacArthur erklärt in seinem Kommentar zusammenfassend zu dieser Stelle Folgendes. Die Gabe des neuen Herzens ist ein Zeichen für die neue Geburt, die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Die böse Veranlagung, die wir seit dem Sündenfall haben, wird weggenommen und durch eine neue Natur ersetzt. Das ist der Charakter des neuen Bundes. Der neue Bund, in dem wir leben, aber der damals schon verheißen wurde von Hesekiel und vorausgesagt wurde. Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass wir in einem Umfeld mit den besten Voraussetzungen leben, dass wir gut versorgt sind, medizinisch, finanziell, wohntechnisch gesehen. Ich finde sogar temperaturtechnisch gesehen. Ich freue mich auf die Kühle, die da kommt. Ja, ich habe mal ein paar Jahre in Lörrach gewohnt, hier im Süden Deutschlands, da fängt Afrika an. Ja, da gibt es keine Gnade bei Temperaturen, aber wir haben hier ein gutes Umfeld. Aber weißt du, das Umfeld kann noch so gut sein. Wenn dein Herz keinen Frieden hat, gibt es keine Lebenserfüllung und keine Lebensqualität, oder? Und das ist eine bittere Erkenntnis einer reichen westlichen Gesellschaft, oder? Und deswegen ist diese Verheißung, die Gott hier gibt, die Spitze seiner Rettungstat. Nicht, dass das Volk wieder zurückkommt in sein Land. Ja, das ist ganz schön, in der Heimat zu sein. Dass es wieder aufwärts geht, dass es wieder Wohlstand gibt. Nein, dass ihr versteinertes Herz verändert wird durch Gott und sie einen neuen Geist bekommen, den Heiligen Geist bekommen. Das ist das, was wirklich den großen Unterschied macht. Wenn wir heute nach Israel schauen, dann sehen wir ja, da kommt das Volk langsam zurück. Aber da sind sie noch weit entfernt, oder, von einer Veränderung im Herzen und im Geiste, oder? Und die Juden, das glauben wir gar nicht, sind heute so liberal, wie wir es Deutsche oft sind oder sind in unserer Gesellschaft, dass die meisten Deutschen oder viele nominell Christen sind und gar nichts mit Christus zu tun haben. Und so ist es auch bei den Juden, auch wenn wir das gar nicht glauben wollen. Die haben mit ihrer Geschichte ein bisschen zu tun, aber mit Glauben an diesen lebendigen Gott genauso wenig wie viele von uns. So die Erfüllung der Prophetie, die Erfüllung, die ganze Erfüllung dieser Prophetie steht noch aus. Und vielleicht werden wir sie erleben, ja, bis jetzt steht sie noch aus. Aber so sehr diese Erfüllung noch aussteht, ist doch ein gravierender Teil in Erfüllung gegangen. Und das feiern wir an diesem Pfingstfest. Darum geht es mir heute auch. Aber ich möchte mit euch, kurz bevor ich auf diesen Teil der Erfüllung zu sprechen komme, mit euch kurz Pause machen, weil es hier hineingehört, in diesen Text von Hesekiel. Und mit euch auf einen ganz wichtigen Aspekt dessen gucken, was mit diesem neuen Herzen und mit diesem neuen Geist zu tun hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Ein neues Herz und ein neuer Geist, weil Gott heilig ist. Dass Gott sein Volk liebt, das er selbst berufen hat, aus Abraham heraus, dass er entstehen hat lassen, aus dem Nichts sozusagen, das gab es vorher gar nicht, liebt er über alles. Und das finden wir in der Bibel immer wieder, also hier 5. Mose 33, ja, er liebt sein Volk zum Beispiel. Wir finden das, wie Gott ihnen nachgeht und sie ruft und sie nicht lässt, trotz allen Weglaufens und Götzendienstes. Aber die Liebe zu seinem Volk ist nicht der Grund, dass Gott rettet und Heil verspricht. Die Liebe zu seinem Volk ist nicht der Grund, dass Gott auch noch ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben wird. Er ist es selbst. Und das finde ich sehr bezeichnend, wenn man Hesekiel ganz liest und auch dann weiterführend, was der Grund dafür ist, dass Gott handelt und dass es Pfingsten gegeben hat vor 2000 Jahren, das heute noch vollumfänglich gültig ist für jeden, der sein Herz auf Gott richtet. Nicht wir sind der Grund und das Ziel des Heiligen Geistes in uns, dass er uns zur Befriedigung gegeben hat, damit wir besser drauf sind, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Sondern, und das ist Hesekiel 22 bis 23, ein Text, der direkt uns vor unserer Jahreslosung steht. Darum spricht zu dem Hause Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namen, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Wir wissen, dass das Volk Israel den Auftrag nicht nachgekommen ist, die frohe Botschaft, dass Gott alle Menschen liebt und nicht nur das Volk Israel, weiterzugeben und zu vermitteln. Sie haben das nicht getan. Und Gott hat doch einen Weg gefunden, direkt zu uns zu kommen, zu uns Menschen. Gott gibt uns ein neues Herz und seinen neuen Heiligen Geist, damit er geehrt und geheiligt wird. Er ist das Ziel und das Zentrum, wofür wir ein neues Herz und einen neuen Heiligen Geist von ihm bekommen. Es geht nicht darum, dass wir zufriedengestellt werden durch das, was Gott tut. Es geht darum, dass er geehrt wird und zufriedengestellt wird, was er an uns tut. Vielleicht hilft uns das folgende Bild ein bisschen. Bei einer Hochzeit gibt es tolles Essen, schöne Musik, gute Unterhaltung und viel Freude. Aber bei all dem Schönen, das Zentrum ist doch das Brautpaar, oder? Und es gäbe keine Hochzeit, da kannst du noch so gut kochen, da kannst du noch so tolle Musik machen, wenn es das Brautpaar nicht gäbe, mit dem man sich freuen könnte, oder? Es gibt keine Hochzeitsfeier ohne Brautpaar. Und keiner von uns käme auf die Idee, einen Termin festzulegen, Hochzeit zu feiern, obwohl es da kein Brautpaar gibt. Und weißt du, wenn es Gott nicht in deinem Leben gibt, da kannst du noch so viel Party machen, da kann es dir noch so gut gehen, da kannst du noch so zufriedengestellt werden. Wenn Gott nicht das Zentrum deines Lebens ist, dann wird es keine Lebenserfüllung geben. Da wird es nichts geben, was unser Leben reich macht. Gott gehört die Ehre. Er muss in den Mittelpunkt. Nicht um uns zu dienen, sondern dass wir ihn ehren und ihn heiligen und groß machen. Auch vor den anderen. Ich hoffe, du gerätst jetzt mit diesem Bild, mit der Hochzeit nicht ins Schleudern, aber ich finde es nicht so ganz falsch, um das mal deutlich zu machen. Wir leben in einem Land, in dem es uns sehr gut geht und doch geht es uns nicht so gut, oder? Und da kann es noch viel mehr Gutes geben. Das wird es nicht machen. Wir müssen unsere Orientierung verändern. Solange du lebst mit dem Zentrum, in dem du selbst stehst, wird dein Leben scheitern. Auch als Christ wird es nicht funktionieren. Wenn du den Platz einnimmst, den Gott haben sollte, wird es nicht funktionieren. Und das ist das Zentrum der Verheißung, die Gott gibt. Nicht damit es uns besser geht und wir noch ein tolleres Herz haben und noch besser lieben können und noch weiseren Geist haben, damit wir die Entscheidung besser treffen, sondern weil Gott geheiligt werden will, weil er in den Mittelpunkt gehört und weil er angebetet gehört. Darum geht es bei dem, was Gott tut. Und ich glaube, wir müssen da umdenken, weil wir in einer Kultur leben, die uns permanent einbläut, dass es nur um dich geht und dass es dir am besten gehen muss. Das wird nicht funktionieren, ist auch nicht die biblische Lehre. Ich glaube, das schönste Beispiel, das wir haben, ist, dass Jesus sagt, also wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann wird nichts Neues, da wird keine Frucht entstehen. Wenn du wirklich Frucht bringen willst, dann geht es darum, dass du dich verleugnest, dich zurückstellst und anfängst, zu Gottes Ehre zu leben, zu seiner Ehre und zu seiner Freude. In der letzten Zeit haben meine Frau und ich uns ein bisschen über die neuen Lieder, die wir so singen, gesprochen. Und da finden wir ganz viele ganz toll. Aber wir haben auch entdeckt in den Texten, nicht nur in den ganz neuen, auch in Texten, die wir hier singen, dass sie gerade im Blick auf den Heiligen Geist sehr oft so ausgerichtet sind, dass der Heilige Geist angerufen, angebetet, Gott gebeten wird, den Geist zu geben, dass wir bedient werden. Und sehr oft benutzt man alttestamentliche Bilder und Texte, die in einer Zeit geschrieben waren, wo der Heilige Geist nicht gegeben war, um biblisch zu argumentieren. Aber eigentlich geht es um einen völlig falschen Blick der Dinge, nämlich es geht um uns. Ihr kennt vielleicht das Lied, ich habe mal den Text mitgebracht, und dafür gesorgt, dass wir es heute nicht singen, dass wir hier ganz in Ruhe das anschauen können. Und ich liebe dieses Lied. Ich finde es super, musikalisch total gut. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns. Sieh unser dürres Land, hör unser Schreien. Nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus in unser Land den Lebensstrom. Und man kann dieses Lied auch richtig singen, aber dann musst du ganz schön umdenken. Ich habe den Eindruck, und so geht es mir auch, dass ich dieses Lied manchmal mit so einer Sehnsucht singe, weil ich mein dürres Land sehe und nicht dieses dürre Land, das Jesus und seinen Heiligen Geist noch nicht hat. Weißt du? Wo ich merke, ja, das sind Dinge nicht in meinem Leben, da habe ich nicht die geistliche Qualität und den Lebensstandard, wie ich das eigentlich gerne hätte als Christ. Und was ich anfange zu tun, ist, Gott zu bitten, dass er es mehr in mir hineintut, obwohl er es schon längst getan hat, seit 2000 Jahren. Ich möchte niemandem etwas unterstellen. Und deswegen zurück zu diesem Text, das ist mir wichtig heute Abend. Es geht darum, dass wir anfangen, zur Gottes Ehre zu leben und verstehen, dass Gott ein neues Herz und einen neuen Geist geben möchte oder schon in dein Leben gegeben hat, damit er geehrt wird und sein Name groß gemacht wird und geheiligt wird. Und nicht, dass ich noch den letzten geistlichen Kick erlebe, ganz und gar nicht. Dass ich Erfahrungen machen werde, die mein Leben bereichern. Ich glaube, das ist unbenommen. Aber das ist nicht Ziel und Zweck von Pfingsten und von dem, was Gott uns geben möchte. Gott steht im Zentrum. Und jetzt im nächsten Punkt möchte ich zu dieser Teilerfüllung kommen, die wir seit 2000 Jahren kennen. Und das ist mein dritter Punkt, ein neues Herz und ein neuer Geist, auch für die Nationen, für dich und für mich. Nachdem also Gott sein Volk wieder aus der Gefangenschaft, wenige Jahre nachdem Hesekiel das gepredigt hat, also relativ wenige Jahre, wieder zurückgeführt hat in das eigene Land, also einen Teil der Verheißung erfüllt hat, schweigt Gott für 400 Jahre. Kein Prophet steht mehr auf und kommt mit dem Anspruch, dass er im Namen des Herrn spricht. Bis Johannes der Täufer aus der Wüste kommt und ein Wegbereiter von Jesus Christus ist. Und jetzt beginnt in einer ganz neuen Art und Weise das Reden Gottes mit uns Menschen. Und zwar nicht nur mit seinem Volk, sondern mit allen Nationen. Aber er beginnt bei seinem Volk. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er predigte nicht nur Gottes Botschaft, er lebte sie vor uns aus. Menschen erfuhren, was Gott denkt und wie er sie liebt. Er gibt sich selbst. Jesus stirbt am Kreuz und bezahlt für die Schuld aller Menschen, auch für die Schuld, die es heute in meinem Leben noch gibt, darf ich unter diese Vergebung stellen. Er besiegt den Tod und steht am dritten Tag wieder auf. Wir haben vor kurzem Himmelfahrt gefeiert. Nach 40 Tagen fährt Jesus zum Vater auf und sagt, von dort werde ich wiederkommen. Und er sagt, und jetzt wartet, bis ich den nächsten Teil der Verheißung Hesekiels erfüllen werde und den Heiligen Geist ausschütten werde. Und sie mussten noch einmal 10 Tage warten, 50, also 10, 40 plus 10 sind 50, 50 Tage, das ist der Ursprung für das Wort Pfingsten. Und das feiern wir an diesem Wochenende. Und dort wird der Heilige Geist ausgegossen. Und das feiern wir an diesem Wochenende, dieses Pfingstfest. Die Erfüllung dieser Prophetie. Die Teilerfüllung dieser Prophetie. Und die Teilerfüllung dieser Prophetie bezieht sich auf die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Wir sind gerade im Galaterbrief, meine Frau und ich, in der stillen Zeit. Und kamen jetzt die Tage in Galater 3, Vers 6 und kamen an diese Stelle, wo es heißt, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Und das passierte, als der Heilige Geist vor 2000 Jahren ausgegossen wurde, da erfasste er die Menschen, die an Gott und seinen Sohn Jesus Christus glaubten. Juden aus allen Nationen, also aus allen Teilen der Welt, die zusammengekommen waren für dieses Pfingstfest, also alles Juden, erlebten, die an Jesus Christus glauben, erlebten die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das, was wir in Apostelgeschichte lesen. Bis jetzt ist noch alles gut. Bis jetzt befinden wir uns noch im alttestamentlichen Rahmen, also auch gedanklich. Auch die Jünger damals befanden sich noch im alttestamentlichen Rahmen und dachten, ja, jetzt tut Gott das mit seinem Volk, mit seinem Volk. Und dieses Denken geht so lang, bis wir in die Berichterstattung von Apostelgeschichte 10 ab Vers 44 kommen. Da kommt dieser Heidenhauptmann Cornelius ins Spiel. Kein Jude, irgendwo dahergelaufener Heide, wie wir Hessen, ja. Und er ist ein gottesfürchtiger Mann und er glaubt an Gott. Und durch eine Offenbarung, die Cornelius bekam von Gott und durch eine Offenbarung, die Petrus bekam von Gott, kommen diese beiden Männer zusammen. Die wären sich niemals begegnet. Niemals wären sich diese Männer begegnet. Petrus nicht, weil er sich verunreinigt hätte als Jude und er als Besatzer nicht, weil er mit diesem Gesocks nichts zu tun hat. Aber weil Gott der Mittelpunkt ihres Lebens ist, kommen diese beiden Männer zusammen. Und ich denke, einige kennen diese Geschichte. wie Cornelius zum Glauben kommt und endlich die Botschaft erfährt, die er so noch nicht gehört hat, wie das sich mit Jesus Christus verhält. Und dann wird uns berichtet in Apostelgeschichte Kapitel 10 ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, das Evangelium erklärte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Das war für einen Juden nicht zu denken. Das, was uns heute betrifft, dass wir Gottes Geist haben können, dass wir ein neues Herz bekommen, war in Apostelgeschichte 2, zu Pfingsten, im Kapitel 1, noch gar nicht zu sehen. Erst jetzt kommt das zum Tragen und alle können es gar nicht fassen, dass Gott seinen Geist auch den Heiden gibt. Menschen, die an ihn glauben und den Heiligen Geist bekommen. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Mit Jesus Christus beginnt tatsächlich eine neue Zeitrechnung. Nicht nur in unseren Kalendern, die bis heute gilt, sondern eine neue Zeitrechnung in der Erfüllung der Verheißung Gottes. Dass Gott seinen Heiligen Geist über alle ausgießt, die an ihn glauben und ihm die Ehre geben. Diesen Unterschied, den entdecken wir, den entdeckten damals Petrus erst bei Cornelius und wir können ihn bis heute verfolgen. Und so sehr das für uns ganz normal scheint, dass wir sagen, ja, wenn du gläubig wirst, bekommst du Gottes Geist, so sehr ist es eine Besonderheit, wenn man das Alte Testament sieht und wie die Menschen auch damals dachten und welche Erwartung sie hatten, dass Gott viel größer und viel weiter denkt. Und das macht auch dieser Galater-Text klar. In Vers 8 heißt es nochmal, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und das hatten die Juden auch noch nicht so verstanden. Aber das ist bis heute so, oder? Dass wir Menschen haben, die aus welchen Gründen immer sehr nah an Gott leben, wie das Volk Israel, die ihre Abstammung im Grunde von Gott her haben. Haben wir auch in unserem Land Menschen, die traditionell ihre Abstammung aus dem christlichen Glauben heraus haben. Und da gibt es Menschen, die glauben an Gott, die glauben, dass es ihn gibt und sie beten ihn vielleicht auch an, aber sie bleiben entfernt von ihm, weil sie nicht von neuem geboren werden, das, worum es eigentlich geht. Und sie haben Pfingsten nicht erlebt, leben mit ihrem alten Herzen und mit ihrem menschlichen Geist und kennen Gott nur vom Hörensagen und nicht durch ihre tägliche Erfahrung, weil er der Mittelpunkt ihres Lebens geworden ist. Und dann gibt es aber Menschen, die von neuem geboren sind, die diese Wiedergeburt erlebt haben und damit Kinder Gottes sind und viel mehr als nur Angehörige des Gottesvolkes sind. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber es kann gut sein, dass auch heute Abend Leute hier sind, die sagen, ja, Heiko, ich bin christlich geboren, groß geworden, erzogen worden, ich glaube, dass es einen Gott gibt, glaube, dass die Bibel wahr ist. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, da ist kein neuer Geist in meinem Leben. Und da habe ich mein Leben nie wirklich Gott zu ausgeliefert und ihn eingeladen, mein Herr zu sein, meine Schuld unter das Kreuz gebracht und sie für mich persönlich in Anspruch genommen. Weißt du, das liegt ja nah beieinander. Ich kann ja glauben, dass Jesus für die Schuld aller Welt gestorben ist und alles gut machen kann. Das heißt noch lange nicht, dass ich es für mich in Anspruch nehme und weiß, dass ich Schuld habe und dass er auch für mich gestorben ist und auch mein Leben neu machen kann. Und das wäre so schade, wenn du eben nicht ein Kind Gottes wärst und heute Abend nach Hause gehst, wenn du diesen Schritt nicht tust, sondern wenn du dich einlässt auf dieses Angebot, das Gott dir macht, die Erfüllung seiner Verheißung, die er schon durch Hesekiel gesagt hat, die vor 2000 Jahren schon passiert ist, aber für dich bis heute noch in deinem Leben aussteht. Und weißt du, fromm zu sein und den Maßstäben der Bibel versuchen zu entsprechen und das beste Christliche zu machen, dass es geht, das ist nicht, worum es geht in der Schrift und in dem, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte. Gott möchte dir ein neues Herz schenken, möchte dein Herz rausnehmen und dir ein neues Herz geben, dein Wesen total verändern und dir seinen Heiligen Geist geben, um dich zu führen und der Mittelpunkt deines Lebens zu werden. Aber ein letztes noch, und das ist mein vierter Punkt. Und im Grunde auch tatsächlich die Sache, die mich dazu bewegt hat, wirklich das heute Abend hier zu nehmen und darüber zu predigen. Der vierte Punkt ist, ein neues Herz und ein neuer Geist, das Christen schon haben und jetzt ausleben sollen. Und ich möchte nochmal auf dieses Lied zurückkommen, das ich schon zitiert habe. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Wo wir so oft in unserem Lied gut haben und besingen, dass Gott etwas tun soll, was er eigentlich schon getan hat. Was Gott schon getan hat und wir uns es trotzdem wünschen. Und ich habe ja gesagt, ich nehme mich davon nicht aus. Mir geht es auch emotional öfters so. Es kommt in vielen aktuellen Lobpreisliedern vor, oft alttestamentliche Bezüge, wie ich es gesagt habe. Aber es entspricht nicht der tatsächlichen Situation von lebendigen Christen, die das schon erlebt haben. Da ist schon ein neues Herz. In meinem Leben ist ein neues Herz. Und auch ein neuer Geist. Und trotzdem sehne ich mich so danach, dass es mehr davon ist. Und erfinde unser Leben, mein Leben, manchmal so dürr und verstaubt. Aber es liegt nicht an Gott, dass er nicht genug getan hätte. Es liegt an mir. Es liegt an mir, dass meine Hingabe fehlt, meine Bereitschaft, Gott ranzulassen und ihn machen zu lassen. Und dann singen wir, schenk mir mehr Heiligen Geist, mehr lebendiges Wasser. Und ich möchte zwei Beispiele uns zum Schluss bringen, die uns vielleicht helfen sollen, wie grotesk das im Grunde ist. Und vielleicht ein bisschen eine neue Gefühlswelt bei dir aufzubauen, über diese Art zu denken. Wenn es so ist bei dir. Meine Frau und ich, wir frühstücken oft morgens zusammen, weil es abends keine Zeit gibt und so. Morgens geht es ein bisschen später los, sitzen wir zusammen. Wenn ich dieses Gebet, dass Gott in mein Leben hineinkommt, obwohl ich von neuem geboren bin, dass ich mehr von ihm bekomme, wenn ich das auf meine Ehebeziehung übertragen würde, dann stell dir Folgendes vor. Meine Frau und ich, wir sitzen beim Frühstück und ich sage, ach Schatz, ich wünsche mir so sehr eine neue Frau und eine Frau, die noch viel mehr Frau ist, die so richtig da ist, die ganz nah bei mir ist. Wie würde es meiner Frau gehen? Was denkst du? Wie würde sich meine Frau fühlen, wenn sie das von mir hören würde? Genau, Matthias, so wird sie gucken, oder? Da wäre sie ziemlich gedrückt, ha? Und würde sich sicher zurückziehen. Würde denken, ja, kein Frühstück mehr. Reiche ich denn nicht, oder? Und sie reicht, oder? Der Metzger fragt immer, darf es ein bisschen mehr sein? Ich habe ja gesagt, ne? 10 Zentimeter mehr an Länge. Sie wäre doch gekränkt, oder? Und würde sich nicht ernst genommen fühlen. Ich meine, das ist eine groteske Situation, natürlich. Aber das musst du dir vorstellen, oder? Und weißt du, wenn wir so beten und so denken und so fühlen und so singen manchmal mit den Liedern, dann frage ich mich, wie fühlt sich eigentlich der Heilige Geist, oder? Wenn wir nach mehr von ihm singen und beten und er sagt, bin doch da, ich bin doch total da, wird sich vielleicht auch zurückgedrängt fühlen. Und wir lesen in der Bibel, dass es möglich ist, den Heiligen Geist zu dämpfen. Ich denke, das ist eher die Ursache, dass wir manchmal so wenig von dem Göttlichen, das Gott in uns hineingelegt hat, durch seinen Geist in uns erfahren, weil wir ihn zurückgedrängt haben, weil wir unfreundlich waren, weil wir ihn nicht rangelassen haben in unserem Leben, wo er das Recht dazu haben sollte, wozu er auch eigentlich eingeladen ist. Wenn wir singen von dem lebendigen Wasser, das fließen soll, also manchmal denke ich, der Heilige Geist lehnt so an unserem Küchentisch oder bei den Liedern, die wir singen, hier vorne an der Seite und sagt, also hör mal, die Quelle ist voll und der Druck ist hoch, mach endlich mal den Wasserhahn auf, oder? Dass es durch dich fließen kann und wir singen von noch mehr Wasser, obwohl genügend da ist. Ich glaube, das ist die eine Dimension. Wir müssen wirklich begreifen, was Gott getan hat und was da in uns ist. Und nicht anfangen zu sagen, ich brauche noch mehr. Hat schon mal jemand versucht, einen vollgetankten Wagen noch weiter voll zu tanken? Das gibt eine Mordsauerei, weil der ganze Sprit in die Tankstelle reinläuft. Und das ist echt eklig, ja? Dann kannst du mit Bindemittel antanzen. Ich weiß, ein blödes Beispiel. Aber wenn wir voll sind, sind wir voll. aber es zum Einsatz zu bringen, das ist der Punkt, um den es geht. Und das Zweite, dafür möchte ich auch ein Bild gebrauchen, gerade was das Eheleben anbelangt. Manche Leute verwechseln Ehe mit Verliebtsein. Wer beide schon mal erlebt hat, weiß, da gibt es einen großen Unterschied, obwohl es einen Bezug zwischen beiden Dingen gibt. Und das wünsche ich jedem, dass sich jemand anständig verliebt und dann zur Ehe kommt. Verliebtsein ist der Moment, wo alles verrückt spielt, wo du nichts mehr anderes denken kannst. Und das geht über einen längeren Zeitraum, das fordert dich auch komplett. Aber es geht irgendwann vorbei, glücklicherweise. Denn diesen Ausnahmezustand hält sein Leben lang erstens gar nicht aus, weil er langfristig auch nicht durchzuhalten ist. Aber wenn aus diesem Verliebtsein nicht eine stabile und gut gegründete Ehe wird, mit all ihren Alltäglichkeiten, ist das Glück im Leben nicht zu finden. Verliebtsein ist nicht Eheleben. Meine Frau und ich, wir kennen eine Person, deren Erwartung so gelagert ist, die schon ein paar Ehen hinter sich hat. Ich glaube, eine Situation, die wir am Rande mitbekommen haben, in der Nachbarschaft, nicht wo wir hier gelebt haben, anderswo, da hat sie geheiratet und war schon wieder neu verliebt in jemand anderen, weil den Ehemann, den sie gerade heiratete, dieses Verliebtsein vorbei war. Weil sie dachte, Ehe heißt permanentes Verliebtsein. Und natürlich endet es irgendwann, weil eine stabile, gut gegründete Ehe, die beide erfüllt, ganz anders tickt als die Phase des Verliebtseins. Und ich vermute, dass das bei vielen Christen auch so ist, dass sie nie zu einer gefestigten, gut gegründeten und erfüllenden Alltagssituation mit Christus und mit dem Heiligen Geist gekommen sind. Und immer so ein bisschen die Erwartung haben, das müsse so sein in meinem Alltag, wie ich zum Glauben gekommen bin, wo so ein Erfasstsein ist, wenn Gott plötzlich in dein Leben hineintritt und du nie vorher mit ihm zu tun gehabt hast. Das ist eine enorme Dimension. Oder wenn sie denken, ich müsse jeden Tag so Gebetserhörung erleben, wie man sie manchmal erlebt und völlig geflecht ist. Aber es gibt einen normalen Alltag mit Gott, der nicht weniger stark ist, aber eben nicht so emotionsheischend und besonders ist. Und dazu müssen wir kommen. Wir müssen rauskommen aus dieser Erwartung, dass das Leben mit dem Heiligen Geist ein Leben des Verliebtseins ist. Das ist es nicht. Obwohl es Hocherlebnisse und Erfahrungen gibt, wie in jeder Ehe übrigens auch nach vielen Jahren, gibt es viele hoch und tolle Erlebnisse. Aber dass es einen guten Alltag mit Gottes Geist gibt. Und das, was den großen Unterschied macht, sind nicht die super Erfahrungen, die wir manchmal machen, sondern es ist das, dass wir ihn dort hineinlassen, wo er hineingehört, in alle Bereiche unseres Lebens. Dafür hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben, dass ich ihn alles unterstelle, was mein Leben ausmacht, ihn an meinem Arbeitsplatz ranlasse, in meiner Ehe ranlasse. Ja, mein Lieblingsbild für Ehe ist das deutsche Wort Ehe, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber muss ich wiederbringen. Ne? Das sind zwei Egoisten, die zwei Ehes, zwei Egoisten. Und das klappt nur, wenn der Herr in der Mitte ist. Ja? Also, wenn du eine erfüllende Ehe führen willst, dann geht es nur mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, als Mittelpunkt, den Gott gegeben hat. Wenn das die Egoisten ohne den probieren, wird das nicht funktionieren. In der Kindererziehung, in unserem Familienleben, ganz egal, was dein Leben bestimmt, dort möchte der Heilige Geist Raum und Platz in deinem Leben haben, dass er dich führen kann, dass er sagen kann, was du tun sollst, dass du anfängst zu fragen bei den Dingen, Herr, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Anstatt die Sachen selbst zu regeln, und am Ende enttäuscht zu sein darüber, dass du Gott so wenig in deinem Leben erlebst. Und das wäre ein trauriges Pfingstfest, oder? Dass wir die Ausgießung des Heiligen Geistes feiern und du hast ihn noch gar nicht in dein Leben eingeladen. Das wäre schade. Und es wäre genauso schade, du hast ihn in dein Leben eingeladen, aber er spielt da keine Rolle und er kommt nicht zum Zug. Er tut nicht das, wofür er gegeben ist. Und er ist gegeben dafür, dass Gott geehrt wird durch dein Leben und dass Gott zu erkennen ist unter den Nationen in den Heiden, dass Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist und dass er da ist und dein Leben verändert. Und dazu wünsche ich dir Gottes Segen, dass du dich erfüllen lässt durch den Heiligen Geist und Gott damit ehrst und auslebst, was du schon hast. Amen.